Hey und herzlich willkommen bei Career Now, unser Karriere-Podcast, der euch mitnimmt hinter die Kulissen der IT-Welt bei Valentic.
Wir sind Sarah und Cosima und wollen euch in unserer Digitalheldinnen-Kampagne 12 inspirierende Frauen vorstellen, die bei uns in der IT-Beratung arbeiten.
Schnappt euch eure Kopfhörer und macht es euch bequem. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Hallo zusammen, wir sitzen heute bei uns im schönen Büro in Mannheim und die liebe Hanna hat extra den Weg auf sich genommen aus Stuttgart. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute da bist und mit uns über deinen Werdegang, über deine Erfahrungen sprichst. Und genau, herzlich willkommen, Hanna.
Ja, hallo, freut mich sehr. Schön, mal wieder in Mannheim zu sein. Und ich habe ausnahmsweise auch Glück gehabt, weil die Bahn war komplett pünktlich.
Das hat man heute ja auch nicht mehr so oft.
Sehr schön.
Genau. Und wir haben auch schon festgestellt, dass wir alle so ein paar Berührungspunkte mit Mannheim haben. Ich habe in Heidelberg studiert. Du bist oft hier gewesen, weil deine Schwester hier gewohnt hat oder
studiert
wohnt?
Studiert hat.
Studiert hat, genau. Und Sarah wohnt in Mannheim.
Genau, seit 2012 schon.
Genau. Deswegen Heimspiel für uns alle. So. Aber Hanna, magst du dich einmal für unsere HörerInnen vorstellen?
Klar. Ich bin Hanna. Ich bin Senior Managerin mit Fokus auf Daten und GenAI. Ich habe Informatik in Karlsruhe und in Sydney studiert und dann in Heidelberg promoviert. Und nach einigen Jahren in einer großen Strategieberatung war ich mal ein paar Jahre noch bei SOS Kinderdörfer, um die etwas zu digitalisieren. Und bin dann bei MM1 im Valantik-Unternehmen gelandet. Und neben meiner beruflichen Karriere bin ich eine stolze Mama von einer 4-jährigen Tochter und arbeite daher 50% in Teilzeit. Außerdem reise ich für mein Leben gern. Wir waren gerade im Januar wieder in Vietnam 3 Wochen, spiele in der Volleyballmannschaft, male und lerne seit Januar Gitarre.
Sehr cool. Da waren doch schon viele, viele spannende Punkte dabei. Ich bin direkt über das Studium in Sydney gestolpert, in positiver Hinsicht. Wie kam es dazu?
Eigentlich, also 2 Dinge. Meine Schwester war 2 Jahre zuvor auch in Sydney. Wir haben sie besucht und ich habe mich in Australien ein bisschen verliebt. Was die große Schwester macht, inspiriert natürlich immer ein bisschen. Aber es war für mich irgendwie auch klar, dass ich im englischsprachigen Raum studieren will und nicht nach USA will. Mhm. Und Australien war auch perfekt. Es gab einen Direktaustausch mit der Uni Karlsruhe. Genau, und war richtig cool. Also bin dann auch fast durch den ganzen Kontinent. Also, mir fehlt noch so ein Stück im Westen, aber sonst gereist in der Zeit und auch noch ein bisschen Neuseeland gemacht, ein bisschen Japan und so.
Ja, cool. Mega. Also du reist gerne scheinbar.
Ja, mir fehlt noch, ich habe ja letztes Jahr im November geheiratet und wenn uns unsere Tochter dann, also wenn es für sie auch sinnvoll ist, wird die Hochzeitsreise nach Antarktika gehen, dass ich dann alle Kontinente habe.
Sehr cool. Bist du auch nochmal nach Australien zurück nach dem Studium?
Ja, ich war noch dreimal danach. Ja. Also ich habe einmal nach 10 Jahren meine beste Freundin da besucht, dann war ich zu ihrer Hochzeit und dann war ich nochmal mit, wo wir auch noch Neuseeland gesehen über die.
Sehr schön, ja, dass die Freundschaft schon auch über die Kontinente hinweg gehalten hat.
Ja,
und dass man sich dann noch besuchen kann regelmäßig, das ist natürlich sehr cool.
Also mit der Freundin habe ich tatsächlich die regelmäßigsten Telefondates, weil wir so einen Kalender planen.
Ja.
Im Vergleich zu den Deutschen.
Aber das geht ja meistens auch gar nicht mehr, den Zeitunterschied. Ne? Also. Wie war dein Weg in deine jetzige Rolle? Stand für dich schon in der Schulzeit fest? Wie es danach für dich weitergeht oder wie hat sich das entwickelt bei dir?
Oh Gott, in der Schulzeit, nee. Also ich war, also was relativ klar war, ich war sehr technikinteressiert und bin dann vom Allgemeinen Gymnasium aufs Technische Gymnasium gewechselt. Und war dann, finde ich eigentlich immer noch eine sehr lustige Geschichte, hatte mich dann so, oder wollte mich dann so entscheiden zwischen Elektrotechnik und Informatik und habe damals gedacht, ich will was mit Menschen machen und mein Schluss war dann auf Informatik. Die Logik kann ich bis heute nicht mehr erklären.
Aber hat ja geklappt im Endeffekt.
Genau. Was ich dann aber gemerkt habe in meinem Studium ist, dass ich, also ich habe dann schon sehr wirtschaftsnah Informatik studiert, also eigentlich so ein bisschen, also ich habe offiziell reine Informatik studiert, aber mir das sehr wirtschaftsinformatisch gestaltet, sage ich mal. Auch über Sydney war das gut möglich und auch danach, weil ich schon immer, glaube ich, sehr gerne Technologie erkläre und begreiflich mache und irgendwie da Lösungen finde, aber sie nicht, also ich kann bis heute nicht wirklich programmieren, obwohl ich einen Doktortitel in Informatik habe. Genau. Also von dem her war in die Technik, das fand ich, also da habe ich mich eigentlich immer wohlgefühlt. Ich mag auch einfach, also ich mag diese Menschen sehr, sehr gerne. Also ich mag Informatiker von Herzen gerne, weil ich finde, ja, also ich finde, es sind sehr, sehr herzliche und freundliche Menschen und auch sehr ehrliche Menschen. Also das fand ich schon immer und ich finde auch einfach Technologie an sich total sinnvoll, weil sie einfach für so viel Fairness sorgt, weil sie Informationsgleichheit herstellt. Und das ist halt eines der wichtigsten Kriterien für so ein bisschen meine zweite Leidenschaft, nämlich irgendwie soziale Belange. Deswegen auch SOS Kinderdörfer damals. Und ich finde halt einfach, also wenn man sich anschaut, das Internet natürlich irgendwie, aber auch Smartphones oder also was für Möglichkeiten es inzwischen gibt, um Informationen zu verteilen. Noch mehr kommt jetzt natürlich bei meinem neuen Leidenschaftsthema GenAI. Das wird, wenn das richtig kommt und auch dann noch, sag ich mal, ganz günstig verfügbar wird, ist das der Wahnsinn, weil einfach dann jeder lernen kann.
Ja, ja.
Und das ist, genau, das finde ich, das, also deswegen Technologie finde ich schon immer cool. Beratung jetzt per se war für mich eigentlich nicht unbedingt klar. Also bin ich auch wieder so ein bisschen reingerutscht, also weil ich bin dann kurz nach Australien eben, also nach dem Jahr im Ausland, von einer anderen großen Strategieberatung eingeladen worden auf so ein Event. Das war in Schweden. Da wurde mir irgendwie vorgeschlagen. Da habe ich gedacht, naja, cool. Kostenlose Reise. Stadt war ich noch nie.
Ja.
Auch total nett. Warum nicht? Und dann haben die mich wirklich umgarnt und beworben, sag ich mal. Ich war dann in dem Programm und dann habe ich erst gedacht, nee, so eine große Beratung mache ich nicht. Und dann ich irgendwie gesagt, gut, dann mache ich vielleicht ein Praktikum. Und dann haben sie mir ein Angebot gemacht. Und dann habe ich wieder gesagt, so, nee, ich war dann kurz nach der Finanzkrise. Aber ich so, nee, ich weiß noch nicht, kann ich mir noch ein bisschen überlegen. Und dann habe ich noch 4 Monate daraus verhandelt in diesem Fachgespräch. Ja. Und dann habe ich zugesagt.
Ja. Genau.
Aber es macht mir sehr, sehr viel Spaß, inzwischen zu beraten.
Das ist auf jeden Fall beeindruckend, wie du es immer geschafft hast, all deine Leidenschaften miteinander zu verknüpfen. Das Reisen und auch deine Vorliebe, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Genau, du hast ja gesagt, du willst was mit Menschen machen, dann bist du ja eigentlich in der Beratung Gold richtig gelandet. Und das war dir ja damals noch gar nicht so richtig bewusst wahrscheinlich, dass es diesen Zweig gibt. Deswegen sehr cool. Und auch mit SOS Kinderdörfer, das klingt auch sehr spannend. Da kannst du auch deine soziale Ader ausleben. Wie kam es dann dazu?
Also es war tatsächlich eine relativ bewusste Entscheidung, dass ich halt in den Social Sector wollte und ich wollte auch in Humanities, also ich wollte nicht irgendwie, was jetzt auch nicht schlimm ist natürlich, aber irgendwie Tierwohl oder sowas machen oder Naturschutz. Und dann gab es nicht so viel. Ich muss aber leider sagen, also ich war da eben als Digitalisierungsexpertin auf der Vorstandsebene dann angestellt, dass die noch nicht so weit war. Also das hat einfach, also ich bin da nach relativ kurzer Zeit, ich glaube, ich war insgesamt nicht mal 2 Jahre da, wieder weg, weil ich einfach gesagt habe, das sind ja Spendengelder, von denen mein Gehalt bezahlt wird. Und wenn ich da nichts bewirken kann, weil es war halt, also da wurden die Länder konsolidiert auf Excel-Basis. Ich war die Erste, die gesagt hat, ich hätte gerne einen Laptop zum Arbeiten. also es war so das Niveau. Und es war einfach so unmöglich, da sozusagen auf der Kompetenzebene, wo ich dann vielleicht dann noch irgendwie was zu reißen kann.
In welchem Jahr war das?
Ich war da 2016 bis 18 ungefähr. Also Ende 16 bis Anfang 18, das wären nicht ganz 2 Jahre. Also schon nicht jetzt irgendwie vor allzu langer Zeit, aber
seitdem hat sich auf jeden Fall nochmal viel verändert. Ich denke, die sind jetzt auch deutlich weiter. Also, dass man noch keinen Laptop zum Arbeiten bekommen hat, ist ja auch spannend.
Ja. Also, ja.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mehr nachverfolgt, aber ich würde nicht mit Sicherheit davon ausgehen.
Ja.
Das ist eine andere Branche.
Du hast ja auch viel mit Gen AI zu tun, hast du gerade schon erzählt. Siehst du auch irgendwelche Herausforderungen in der Technologie, die ja sehr schnell jetzt voranschreitet, neben den ganzen positiven Entwicklungen natürlich, die Technologie mit sich bringt?
Also natürlich, weil Technologie wird ja immer von Menschen gemacht und von Menschen zur Verfügung gestellt. Deswegen hat sie per se immer eine gewisse Gefahr. Aber in Bezug auf Gen AI ist natürlich der größte Faktor im Endeffekt, also man denkt ja immer, die sind intelligent in dem Sinne, wie Menschen sind. Sind sie aber nicht. Es sind ja im Prinzip statistische Modelle. Ja, das heißt, sie basieren halt auf der Wahrscheinlichkeit des nächstbesten Guesses, sagt man ja. Also stellen sie eben Dinge zusammen. Und das bedeutet einfach, wenn ich das mit Daten fütter, die einfach per Definition ja immer aus der Vergangenheit sind, dass ich alle Fehler oder Probleme der Vergangenheit einfach mitnehme. Ja, also klassisches Beispiel ist irgendwie in Richtung Gendern. Ja, ein normales zumindest Large Language Model wird dir immer sagen, der Mann ist der Doktor. Und nicht, es könnte auch die Frau sein, weil er ja natürlich weil einfach über statistische Wahrscheinlichkeiten, weil halt mehr aufgeschrieben wurde und wird immer noch, dass zum Beispiel viele Rollen von Männern besetzt sind, als ein Beispiel. Oder das eben auch so übersetzt wird aus dem Englischen, also selbst auch in Deutsch und so weiter. Und das kann man ja heilen über dieses. Das ist der zweite Schritt, wie dann diese Tools entstehen, dieses Reinforced Learning und auch über das Feintuning der jeweiligen Algorithmen. Aber das ist natürlich ein Kampf gegen Windmühlen, weil ich muss ja sozusagen jeden einzelnen Fall irgendwie rausfiltern. Ich denke, bei so Sachen wie Gendern kriegt man das ganz gut im Griff, weil man das auch wieder automatisieren kann. Mhm. Aber das ist für mich ein Risiko. Und ich glaube, es herrscht auch noch in dem Thema, wenn man damit arbeitet. Das hatte ich jetzt bei mir selber auch schon mal beobachtet, dass man da schon sehr aufpassen muss. Man kann sich halt sehr schnell etwas generieren lassen und man muss halt immer daran denken, es ist halt die 80% Lösung. Ich muss da nochmal drauf schauen. Es kann auch mal eine 90% Lösung sein, es kann auch ein bisschen besser werden, aber es ist ein Vorschlag. Ja, und das ist halt so ein bisschen die Gefahr, dass man dann selber nicht mehr richtig drauf schaut. Ja, also nicht mehr mit dem gleichen Qualitätsanspruch. Mhm. Das sehe ich auch jetzt im Arbeitsumfeld als Gefahr. Aber ich glaube, was halt auch total klar ist, es ist völlig egal, welche Risiken und Bedenken man hat, diese Technologie, die da ist, wird eingesetzt werden. Das heißt, das Beste, was man machen kann, ist, sie bestmöglich zu nutzen und dass möglichst viele, ich sag mal, Leute, die sie mit guter Intention nutzen, sie viel nutzen, um sozusagen sicherzustellen, dass sie in dieser Richtung bleibt. Weil sonst nützen sie die Leute, die mit schlechten Intentionen da sind. Und das ist noch viel gefährlicher.
Ja, absolut. Extrem spannend, was du erzählst. Man sieht auch, du hast dich wirklich intensiv schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie ist denn jetzt deine aktuelle Rolle in dem Thema bei Valantic?
Also ich war letztes Jahr im Sommer auch beim Kickoff und so der Gen AI Task Force. Also im Moment, im letzten paar Monaten war ich eher so Affiliate, würde ich sagen, der Gen AI Task Force. Also ich versuche, so gut ich kann, an dem dran zu bleiben, hat jetzt aber einfach auch ein Vollzeit-Datenprojekt. Und das eben, oder was heißt, also Vollzeit meiner Zeit, ich arbeite ja nur 50%. Ja. Dementsprechend, wie gesagt, eher so affiliated. Ich bin aber schon noch, also ich bin bei MM1 in der Data Thinking Practice, auch für das Thema Valantic und da hängt eben auch die Gen AI und Gen AI Task Force mit dran verantwortlich und versucht da, weil jetzt auch gestern, es gibt jetzt ja auch eine Valantic-weite AI und Data Practice, da war gestern auch ein Sprint-Meeting, wo ich jetzt gerade wieder versuche, mich noch mehr einzubringen, sage ich mal, genau, und pitche das Thema, also habe ich jetzt auch bei meiner letzten Klientin, da haben wir dann wieder eine Session gemacht und so weiter, weil ich habe schon, also es war eigentlich so meine erste MM1-Aufgabe 2018 ein AI-Circle gegründet, das war ein Netzwerk zum Thema künstliche Intelligenz, also vor dem ganzen Gen-AI-Hype. Ja. Das heißt, das Thema begleitet mich schon ganz lange und ich fand das damals schon immer beeindruckend, aber es war halt immer so ein kleines bisschen mühselig, weil es einfach so diese eher Sondercases und Randgebiete war, weil es einfach damals halt noch so viel schwieriger war, KI auf eine gute Art und Weise zu nutzen, in einem wirtschaftlichen Maß. Also sozusagen, dass ich das in der Geschwindigkeit umsetzen kann. Und ich habe halt, also das letztes Jahr rauskam, ich habe einfach nur gefeiert.
Ja.
Weil ich fand es halt immer, ich habe in meinen Studienzeiten schon immer davon geträumt, also wenn man Informatik studiert, also vor allem wenn man in Karlsruhe Informatik studiert, lernt man ja die ganze wirklich hochtheoretische Theorie dahinter und weiß, was alles möglich ist. Also ich konnte es zwar nie programmieren, aber ich wusste immer, was möglich ist und habe mir immer die Machmaschine gewünscht. Also so eine Maschine, zu der ich einfach sagen kann, mach. Ja? Und ich finde jetzt tatsächlich, also ob jetzt ChatGPT, was ich extrem benutze, aber natürlich auch Valley, unseren eigenen Assistenten, den ich feiere ohne Ende.
Ja? Wir auch.
der kommt schon echt nah daran. Also ich mache tatsächlich mit meiner vierjährigen Tochter, jetzt habe ich letzte Woche ausprobiert, oder die letzten paar Wochen schon ein paar Mal gemacht, es gibt da diese Sprachfunktion. Das heißt, wenn sie mir eine Frage stellt, dass ihre letzte war, Mama, wie macht man Glas? Und da war ich echt kurz so überfordert und dann mache ich diese Sprachfunktion an, dann kann sie es reinsprechen und dann sage ich halt noch, erklär es einer Vierjährigen und sie findet es halt mega geil, dann antwortet er. Und dann konnten wir halt auch, also man kann halt nachfragen, man kann halt sagen, ja und warum recycelt man dann Glas und warum ist es günstiger und so weiter? Und er antwortet halt, also das empfinde ich halt als unglaublich wertvoll. Also ich kann es wirklich aus meinem Leben, aus meinem persönlichen Leben, also auf meinem geschäftlichen auch nicht, aber auch aus meinem persönlichen Leben kann ich es mir nicht mehr weg.
Ja, stimmt.
Und Kinder fragen ja auch immer sehr gerne, warum ist das so und warum?
Ja, man kann ja auch nicht alles wissen. Ne? Also es ist ja total eine totale Erleichterung und die Kinder lernen was dabei. Also im Endeffekt ja sehr positiv auch für deren Entwicklung, wobei man ja meist eher kritisiert, dass man nicht mehr selbst nachdenkt, wenn man zu viel künstliche Intelligenz oder Gen AI nutzt.
Also ich glaube, das ist immer die Art und Weise der Nutzung, ne? Wie alles. So.
Ja, also ich glaube halt, also wir hatten ja irgendwie letztes Jahr auch mal so ein White Paper veröffentlicht, dein persönlicher virtueller Assistent. Und ich glaube, das ist irgendwie ein ganz gutes Bild, das man sich machen muss. Was ist das? Also wie wenn ich halt so ein, was weiß ich, eine studentische Hilfskraft oder einen neuen Mitarbeiter oder sowas bekomme, ja? Der kann mir schon viel raussuchen und machen, aber das heißt jetzt nicht, dass ich alles für bare Münze nehmen darf. Der kann mir bei den Ideen helfen und ganz, also ich empfinde es halt als unglaublichen Geschwindigkeitsfaktor. Also es kommt immer drauf an, was man macht, aber ich habe da letztes Mal wieder User Stories und User Journeys, zack. Ja? Also die hätte ich sonst locker in meiner Art, ich arbeite ja nur die 2 vollen Tage die Woche, locker 2 Wochen gebraucht, 4 Stunden. Komplett fertig.
Ja, man hat dann die Zeit wieder übrig für andere Aufgaben, die vielleicht Gen AI noch nicht so erfüllen kann, wie vielleicht kreative Aufgaben oder sowas in die Richtung.
Genau. Und ich kann halt einfach, also ich kann sozusagen meinen Klienten auch, also ich hatte jetzt auch öfter schon die Diskussion, ich bin jetzt schon Senior Managerin, also relativ erfahren und dann zögern die, ja, das musst du ja nicht machen oder so. und dann kann ich das denen halt noch so mitliefern, weil ich würde schon sagen, dass ich da eine ganz gute Kompetenz habe von meiner Promotion, die war eben in dem Bereich Climate Engineering und wenn ich das halt generieren lassen kann und dann aber noch einmal gut Korrektur lesen, dann macht das zusammen halt wieder Sinn.
Ja.
Und das ist halt das, also ich weiß nicht, ob man nicht mehr denkt, sondern ob man einfach nur Dinge schneller macht. Also es kritisiert ja heutzutage auch kein Mensch mehr, warum rennst du jetzt nicht ins Lexikon oder die Bibliothek, sondern googelst? Also da fängt ja auch kommt ja kein Mensch auf die Idee. Ja. Aber so mein Opa ist bis heute erstaunt, dass ich halt irgendwie Dinge in der Suchfunktion, also zwar ohne Gen AI irgendwie immer rausfinden kann, weil er halt sagt, ja, ich habe doch die ganze Brockhaus-Ding hier noch.
Ja, das veraltet total.
Der ist 94 und total fit. Also ich meine, das ist natürlich auch klar, eine andere Generation, aber es ist wirklich so.
Mein Opa fragt dann immer sein Handy und googelt dann die ganze Zeit. Ja, und im Endeffekt kann man sich auf das, was man bei Google findet, ja auch nicht immer verlassen.
Das stimmt, also
Genau, es gibt ja mittlerweile auch Gen AI, die dir die Quellen dann mit ausspuckt und du dann selber nochmal die Quelle überprüfen kannst.
Also im Endeffekt. Genau. Und halt, du darfst auch nicht aufhören zu denken.
Ja.
Also es ist ja nicht, es ist einfach eine ein weiteres Tool, das eben über eine statistische Wahrscheinlichkeit dir sehr viele Dinge sagt. Ist übrigens auch lustig, also wenn du selber merkst, dass es einen Fehler hat, das ist nämlich auch schon mir auch schon passiert, du kannst es ihm sagen, dann sagt er auch, ja, Entschuldigung, habe ich falsch gemacht.
Ja. Und dann lernt er daraus wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Ich glaube, diese Nutzung ist, oder es ist ganz wichtig, dass die Menschen auch die Nutzung lernen, so wie du es gerade gesagt hast, ne? Wie so ein Gen-AI-Tool oder KI genutzt werden sollte und kann, um eben so Risiken zu vermeiden.
Genau, ich glaube auch, dass, also das ist wiederum auch eine Gefahr, dass halt Leute immer so einen Anspruch an Technologie haben, zu sagen, das muss ja dann richtig sein. Mhm. Und das ist dann so, dann sind sie auch total enttäuscht, wenn es falsch ist, weil sie sozusagen den Hintergrund dahinter nicht verstehen, wie funktioniert das eigentlich. Mhm. Und natürlich kann es falsch sein. Ja, und aber ich denke mir dann auch oft, was dein Nachbar oder deine Mutter oder dein, weiß es ich, wer dir erzählt hat, glaubst du ja auch immer. Einfach so. Und ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir ein Mensch irgendein falschen Faktum erzählt? Also
genau, sollte alles überprüft werden bei dem Informationsfluss heutzutage, ne, den man irgendwie über Social Media hat. Ich glaube, das ist generell so dieses Überprüfen von Quellen und Informationen sehr wichtig.
Genau, also wenn es eben wichtig ist, also ich glaube, im Arbeitsumfeld finde ich es total wichtig, aber ich denke halt, im privaten Umfeld ist es auch nicht so schlimm. Also so wie es halt nicht schlimm ist, wenn dein Nachbar dir irgendwie sagt, also ich, da hinten gab es auch noch ein Hochwasser und es war dann gar nicht so. Mhm. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn die KI dir mal irgendwas sagt, was jetzt vielleicht nicht 100% richtig ist.
Ja. Und wenn deine Tochter dann mal auf einen Glaser trifft und was Falsches erzählt, dann kriegt die halt wieder was Neues beigebracht.
Genau, dann lernt sie halt dazu.
Genau. Anna, du hast ja schon erzählt, du hast eine kleine Tochter und du arbeitest gerade zu 50%. Wie läuft das mit der Vereinbarkeit von deinem Privatleben und dem Job? Wie kriegst du beides unter einen Hut? Erzähl doch gerne mal.
Ja. Also ich glaube tatsächlich, weil ich einfach 50% arbeite, kriege ich das voll gut unter einen Hut. Aber ich finde, ich habe tatsächlich ein schönes Modell gefunden. Also natürlich, ich habe einen tollen Mann. Wir wohnen bei meiner Mama im Haus. Mira ist im Kindergarten, also wir haben Kinderbetreuung und so weiter. Also ich habe einfach auch viel Hilfe drumherum. Mhm. Aber prinzipiell habe ich für mich einfach ein tolles Modell gefunden. Ich arbeite einfach 2 Tage die Woche ganz, also den Dienstag und den Freitag. Mhm. Da kann ich dann auch, solange ich will, sage ich mal, arbeiten und habe keine Beschränkungen. Genau, und habe aber dann praktisch, Mira ist jeden Tag im Kindergarten. Also das heißt, ich habe sozusagen die anderen 3 Vormittage, wo ich für mich noch entweder mal ein bisschen flexibel noch in der Arbeit was einbauen kann oder aber auch einfach Zeit für mich habe. Ich habe 3 Nachmittage mit ihr und ich finde, das ist die perfekte Kombination von, ich kann eine echt gute Beraterin sein, ich kann eine echt gute Mama sein und ich kann aber auch ich selber sein. Also ich habe Me-Time eingeplant in meinem Leben.
Sehr cool.
Das finde ich richtig cool.
Und das ist ja auch das perfekte Beispiel, dass es super funktioniert, ne? Beratung und 50% arbeiten und irgendwie beides zu kombinieren, weil ich glaube, es gibt noch Arbeitgeber, die da vielleicht noch nicht so offen sind oder die noch so dieses veraltete, klassische Modell des Beraters oder der Beraterin sehen, die dann Vollzeit arbeiten muss und immer verfügbar sein muss. Aber das ist ja das perfekte Gegenbeispiel, dass es nicht erforderlich ist.
Also ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, wo man natürlich gucken muss. Also man muss es halt immer wieder betonen sozusagen, dass das die Arbeitstage sind. Ich erwarte das jetzt auch nicht von jedem Kollegen oder Klienten, dass er sich das immer merkt. Ja. Aber wenn man es betont, wird es eigentlich gut respektiert. Mhm. Was ich halt auch einen enormen Luxus empfinde, dass ich halt praktisch fast alles von meinem Handy aus arbeiten kann. Mhm. Das heißt, wenn ich halt mal einen Call irgendwie an meinen, also ich mache schon mal Calls an meinen sozusagen Nicht-Arbeitstagen, wenn es nicht anders geht. Aber da bin ich halt nicht vom Rechner. Und das macht halt einen riesen Unterschied, weil ich meine, ich sage jetzt mal im Extremfall, ich bin irgendwie bei der Babygruppe auf dem Spielplatz da ist eine halbe Stunde ein Call, dann sage ich den anderen halt kurz, ja, ich stelle mich hier 3 Meter weg, stecke meinen AirPod rein und kann halt meinen Termin machen. Mhm. Ja. Das geht halt bei ganz vielen anderen Jobs nicht. Und das empfinde ich halt als richtig cool. Und ich empfinde es halt auch als richtig cool, auch wenn ich mich vergleiche mit anderen Mamas, die ich kenne, dass ich darf einfach auf sehr hohem intellektuellen Niveau arbeiten. Mhm. Und das ist halt richtig cool. Und ich glaube halt bei Beratung, man musste sich schon auch, also ich glaube, ich war schon bei MM1 die Erste, die mit 50% beraten hat, also mit so wenig Teilzeit. Und man musste sich schon so ein bisschen durchsetzen. Aber im Prinzip sage ich halt, es ist total lächerlich. Warum sollte es nicht funktionieren? Weil ganz viele Kollegen auf meiner Stufe haben ja einfach dann 2 oder 3 Projekte. Die sind ja dann pro Projekt auch nur 50% genau. drauf. Das heißt, sie haben ja genau die gleichen eigentlich Herausforderungen. Also vielleicht kann man da noch sagen, okay, der kann dann an einem anderen Tag noch eher was schieben. Und auf was ich halt so ein bisschen achte, ist, es klappt natürlich nicht bei jedem Projekt, weil einfach nicht jeder Klient nur 50% möchte. Aber es möchten auch immer mehr, ist eigentlich auch interessant. Also, dass sie gar keine Vollzeitberater mehr sich leisten wollen oder können, je nach Projekt. Oder halt auch vom Projekt her gar nicht so gut passt. Das finde ich sehr spannend. Und es ist aber so, dass ich eigentlich versuche halt, dass ich immer mindestens mit einer anderen Person auf dem Projekt bin, die halt die anderen Tage auch da ist. Weil sonst empfinde ich es halt so, dass ich manchmal meinen Klienten nicht mehr das Niveau anbieten kann und Qualität oder auch an Zuverlässigkeit, das ich dann möchte. Aber dann ist es halt total entspannt und ich bin echt riesen Teilzeit-Fan. Also auch im Sinne von, ich weiß gar nicht, ob ich jemals wieder unbedingt Vollzeit arbeiten will, weil ich einfach sage, ich kann in meinem Leben so viel andere Sachen, also ob ich dann mehr reise noch oder so, also sozusagen im Bulk anders arbeite oder so, weil ich empfinde es als Riesenfreiheit.
Ja, ich finde es total cool, dass du da Vorreiterin bist und dass dir das ermöglicht wurde und du jetzt auch die Möglichkeit hast zu beweisen, dass es ja funktioniert. Und dann werden es auch andere machen können und das finde ich so cool. Also ich glaube, da sieht man immer mehr Beispiele in der heutigen Zeit jetzt auch mit den ganzen Homeoffice-Möglichkeiten. Man muss es einfach manchmal ausprobieren. Ja. Genau, die Firma muss auch ein bisschen Vertrauen haben und oftmals zahlt es sich dann auch aus.
Also ich habe fairerweise damals noch in internen Rollen, aber es war sehr lustig. Also ich wollte eigentlich 12 Monate Elternzeit nehmen bei Mira und ich wurde dann nach 10 Monaten gefragt, ob ich nicht den AI-Circle, den ich eben da aufgebaut hatte, mit 10%, also 4 Stunden die Woche wieder anfangen konnte. Ja. Das konnte dann meine Mutter schultern, auch ohne Betreuung. Und dann habe ich mit 10% angefangen. Dann, als sie betreut war, bin ich mit 30% eingestiegen, sehr schnell auf 40, weil ich gemerkt habe, okay, mit 30, ich arbeite eh 40 und dann macht es halt keinen Sinn. Und dann, als ich halt wieder, also als ich dann wieder als Berater anfangen wollte, bin ich auf die 50 hoch. Und ich freue mich da auch, weil also eine gute Freundin von mir ist auch eine Kollegin. Wir waren gerade auf dem ersten Geburtstag von ihrem Sohn. Kommt jetzt auch zurück und ich bin auch mal gespannt. Aber ich glaube eben, also die ist die gleiche Ebene wie ich, dass ich hoffe, dass wir dann einfach auch mehr werden, dass es irgendwie normaler wird.
Gibt es weitere Kolleginnen, die deinem Beispiel gefolgt sind, nachdem du 50% gearbeitet hast, dass sie das jetzt auch...
Ich müsste mir mal einen echten Überblick verschaffen. Also ich weiß, eine Kollegin aus der Schweiz ist jetzt, glaube ich, gerade zurückgekommen. Und ich weiß es nicht, ich glaube mit 60% oder so. Und ich weiß auch, dass immer mehr unsere Papas in Teilzeit sind. Aber dann ist meistens natürlich eher so 80%, oder sie gehen halt ganz raus zur Elternzeit, was ich auch schon mal eine ganz coole Entwicklung finde eigentlich. Aber genau, also ich glaube halt so, die Umgebung ist offen und ich glaube, also da passt, wir machen was draus, ist ja mal so ein MM1-Slogan gewesen und wenn du halt selber was draus machst, dann funktioniert es irgendwie auch gut. Aber es braucht schon noch ein bisschen, um das auch nicht so als, wie soll man sagen, so als schlechtere Alternative, dass es nicht so gesehen wird, sondern dass es vielleicht auch eben, also ich glaube tatsächlich, es hat auch einen Vorteil. Also ich meine, gerade am Anfang, oder auch immer noch, ich mache ja immer an den anderen Vormittagen, mache ich oft Sport. Ich glaube, ich habe noch nie beim Schwimmen nicht über irgendein Arbeitsproblem nachgedacht, weil ich habe da so viel Zeit.
Ja.
Und dann finde ich es total angenehm. Also mein Gehirn hört ja nicht auf zu denken.
Ja.
Also ich sage immer, man kriegt halt halbes Gehalt, man muss nur halbes Gehalt zahlen, kriegt ein ganzes Gehirn.
Ja. Ja. Da ist was dran.
Ja. Und deswegen, also ich glaube tatsächlich, dass die Vorteile eben noch nicht so gesehen werden. Oder also noch nicht so stark gesehen werden, wie sie könnten.
Ja.
Deswegen hoffe ich, dass da noch viel mehr kommen. Aber ich finde auf jeden Fall, dass MM1 und auch Atlantik, aber auch die Beratungsbranche im Allgemeinen eine perfekte Umgebung ist, um in Teilzeit und als Mama auch zu arbeiten.
Absolut. Sehr gut. Und oft wird es eben noch so als Kompromiss angesehen, aber ich glaube, das birgt eben ganz viele Chancen, qualifizierte Fachkräfte auch zu bekommen.
Ja.
Weil es ist ja häufig so, dass Mütter, die dann eben nur Teilzeit arbeiten können, gar keine Chance bekommen bei gewissen Unternehmen und eben unter ihrer Qualifikation arbeiten, ja. Was ja irgendwie verschenktes Potenzial ist.
Ich habe meine Team, glaube auch gar nicht so unerfolgreich. Die haben nur ein paar Mal den Namen gewechselt. Es war so ein KI-Startup, also von künstlicher Intelligenz. Hatte ich damals so 18 oder 19, wo ich den gerade aufgebaut habe, war ich auf so einer Messe und der war so ein Gründer aus Karlsruhe. Und er hat gesagt, er stellt nur noch Frauen ein, die in Teilzeit, also sozusagen sein Hauptmarkt, wo er Leute rekrutiert, weil er sagt, ist der Wahnsinn, was sie leisten, wie wenig sie im Verhältnis kosten, weil er ja sie nicht in Vollzeit bezahlen muss. Und keiner gibt ihnen Chancen und der hat damit einen riesen KI-Kurs gemacht.
Aber ich finde deine Aussage auch total richtig. Du kriegst ein ganzes Gehirn für ein halbes Gehalt. Also ja, das total. Fand ich jetzt total cool.
Ja.
Weil im Endeffekt, man spricht ja auch heutzutage immer mehr über Resilienz und so weiter, dass man einen Ausgleich auch braucht zur Arbeit. Und wenn man immer mehr arbeitet, also 40 Stunden ist ja schon viel, sag ich mal. Einige machen dann irgendwie noch Überstunden. Ja. Dann fehlen dir ja auch vielleicht die neuen Ideen oder die Zeit, einfach neue Ideen zu entwickeln, weil du einfach gar nicht die Möglichkeit hast, mal abzuschalten. Deswegen total sinnvoll, was du sagst.
Ja, danke. Ja, aber ich glaube, also es ist auch wirklich so, wenn ich überlege, also ich weiß nicht, ob ich schon noch mehr als, ich glaube, vielleicht ein oder zweimal, dass ich mal keine Lust habe zu arbeiten.
Mhm.
Also ich sage halt immer arbeiten, gleich meiner Tochter immer arbeiten ist für mich wie spielen für Kinder. Es macht mir halt mega Spaß. Ja.
Ja.
Und es ist aber natürlich auch das Phänomen, weil ich diese Abwechslung habe.
Mhm.
Ja, weil ich halt zweimal die Woche arbeite und dann finde ich das halt total cool. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder jeden Tag, dann hätte ich wahrscheinlich viel öfters das Phänomen, boah, irgendwie habe ich heute keine Energie oder darauf halt jetzt keine Lust oder so. Ja, ich kann ja auch mehr oder weniger, das ist ja auch noch was Schönes an unserem Beruf, also klar, ich habe relativ viele Team-Meetings dann und so und muss mit meinem Klienten ein bisschen schauen, aber per se schreibt mir ja niemand vor, von wann bis wann ich arbeite. Das heißt, ich habe ja auch noch viel mehr Flexibilität, mir Sachen dann, wenn ich halt merke, bei mir geht jetzt gerade nichts mehr, dann höre ich halt einfach auf und schreibe die Stunden nicht auf und mache sie halt zu einem anderen Zeitpunkt.
Ja.
Das macht halt jemand, der einen Vollzeitjob hat, allein deswegen nicht, weil er müsste es ja dann am Wochenende machen.
Ja.
Und das machen halt viele, also ist ja auch okay, keine Lust.
Mhm.
Ja. Das heißt halt, ich glaube, dass dein Output pro Zeit per Definition in Teilzeit höher ist.
Mhm, ja. Das glaube ich auch, ja. Ja, auf jeden Fall ein perfektes Vorbild. Genau, das suchen wir hier im Podcast. Geschichten, die sich andere als Vorbild nehmen können. Das heißt, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Hast du vielleicht einen Tipp für unsere HörerInnen, die auch überlegen, in die IT zu gehen?
Also mein Tipp ist einfach machen. Also wie gesagt, die Menschen, die ihr treffen werdet, sind super nett. Also ich habe eigentlich nach 3 Wochen Informatikstudium gemerkt, dass ich komplett falsch bin. Also ich war nur am Heulen, inhaltlich.
Mhm.
Aber die Menschen waren alle so nett, dass ich gesagt habe, ich kann hier nicht mehr weggehen. Da habe ich es halt durchgezogen. Ja?
Ja.
Nein, also die Menschen sind unglaublich nett. Die Umgebung ist, wie gesagt, ehrlich. Ich finde, man wird tendenziell positiv aufgenommen als Frau. Also ich glaube, dass dieses mit, dass man sich als Frau schlechter durchsetzen kann, was auch in der IT natürlich so ist, aber im Verhältnis zu anderen Branchen besser ist.
Mhm.
Ja, ist so mein Eindruck, weil man eher so, oh cool, meine Frau, die da ist und nicht so irgendwie zu anderen Rollenbildern kämpft. Ich persönlich finde es auch sehr angenehm, in Männergruppen zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, also das war eine große Herausforderung für mich, wo ich Mama geworden bin, dass ich mich in vielen Frauengruppen plötzlich bewegen musste.
Ungewohnt.
Genau, also das sind schon ja ein bisschen andere Kommunikation. Es ist auch nicht nur schlecht, aber es ist ganz anders.
Mhm.
Ich empfinde das als sehr, sehr angenehm. Und es ist halt einfach, also wenn man immer noch jetzt auch, wenn man im Technologie- oder informatischen Bereich, IT-Bereich unterwegs ist, man kann intellektuell hochwertig eigentlich fast überall aus dem Homeoffice und von der ganzen Welt arbeiten.
Mhm, ja.
Also ich bin halt nicht, also zum Beispiel, wo jetzt irgendwie hier Kriegsszenarien irgendwie in Europa diskutiert wurden. Ich habe zu meinem Mann ganz klar gesagt, also für mich ist klar, wenn hier was passiert, ich buche den ersten Flug nach Sydney, ich nehme Mira mit, du darfst gerade mit, ich kann von dort meinen Job machen. Mhm. Ich weiß, ich habe da noch eine Freundin, ich kann da, also für mich ist das keine Frage. Und ich weiß halt, egal wo auf der Welt ich arbeite, ich könnte arbeiten, weil die Jobs immer, und ich finde, das ist eine Freiheit, also das einfach nur zu wissen, ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass das passiert, aber das einfach nur zu wissen, dass ich, egal was passiert in meinem Leben, ich werde zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit in der Lage sein, sogar meine Familie, mich und mit was Schönem, also nicht nur jetzt mit irgendwas, wo ich irgendwie, was weiß ich, irgendwie nur Geld dran schaffe, sondern mit einem schönen Job arbeiten zu können. Und das ist halt ein Luxus von IT, den nicht viele Branchen haben.
Ja, diese Sicherheit zu haben.
Ja.
Ja. Ja. Freiheit und trotzdem eine Sicherheit, dass du irgendwie immer der Bedarf da ist und dass du immer von überall aus arbeiten kannst.
Ja.
Runtergebrochen, was wäre dein Slogan als Digitalheldin?
Also ich würde sagen, make it your way and let Valley help.
Sehr schön.
Ja.
Ja, vielen Dank, Hannah. Das war ein super spannender Austausch, sehr, sehr inspirierend, wie ich finde. Und genau, danke, dass du alles mit uns geteilt hast. Danke, dass du heute extra nach Mannheim angereist bist. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genau, ich freue mich schon zu sehen, wie es mit dir weitergeht, was du noch erreichst und wer dir vielleicht auch folgt, in deine Fußstapfen tritt. Genau, vielen Dank und noch einen schönen Tag dir.
Ich danke euch auch, es war echt cool. Hat waren ja noch ganz andere Themen, über die ich gar nicht gedacht habe, dass wir hier alle reden, aber es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Mehr als ich gedacht hatte, weil ich war doch ein bisschen aufgeregt und von dem her geht es mir sehr entspannend hier ermöglicht. Vielen Dank.
Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank, Hannah.
Tschüss.
Wir hoffen, euch hat die heutige Episode gefallen. Wenn ihr mehr über unsere Digitalheldinnen erfahren wollt, schaut gerne auf unserer Homepage bei LinkedIn oder Instagram vorbei. Schreibt uns gerne jederzeit, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Unsere Mailadresse und die Links findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal!